Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurzgefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurzgefragt. Heute sprechen wir mal wieder über das Kopftuch und die Neutralitätspflicht im Arbeitsverhältnis. Ein Urteil des BAG vom 29.01.2026 beschäftigte sich mit der Frage, ob und wo religiöse Symbole von Mitarbeitern während der Arbeitszeit sichtbar getragen werden dürfen. Was darf der Arbeitgeber verbieten und wann ist das AGG berührt? Gelegentlich werden hier Dinge vermischt und das sowieso schon sehr emotional aufgeladene Thema droht dann irgendwann unübersichtlich zu werden. Lieber Dr. Lellay, was ist in unserem Ausgangsfall zunächst einmal passiert?
Ich finde, emotional aufgeladen, Herr Krabbel, ist genau das richtige Stichwort. Und ich hoffe wirklich, dass unsere Hörerinnen und Hörer nicht die gleiche Erfahrung gemacht haben, wie mir letztlich eine Personalleiterin sagte, die meinte zu mir nämlich so halb im Scherz, aber nur halb im Scherz, ja, die Kopftuchbewerbung ist ja der neue Angstgegner. Also das ist die Bewerbung, wo man mit einer großen oder relativ großen Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass es eventuell Ärger gibt. Und das war ja hier in diesem Fall auch so, das spielte am Hamburger Flughafen. Eine muslimische Frau bewirbt sich bei einem privaten Sicherheitsunternehmen, die da am Flughafen natürlich tätig sind, Passagierkontrollen durchführen, Gepäckkontrollen durchführen. Und im Lebenslauf ist ein Foto, was sie mit einem muslimischen Kopftuch zeigt. Und sie erhält dann auf ihre Bewerbung eine Absage. Dann wird da ein bisschen rumgedruckt. Dann sagt man, ja, da hätte es eine Lücke im Lebenslauf gegeben. Das hat sie aber nicht geglaubt, sondern war der festen Überzeugung, das Kopftuch ist der wahre Grund für die Ablehnung ihrer Bewerbung. Und entsprechend, auch konsequent, guckt sie ins AGG und sagt, ich möchte eine Entschädigung wegen Diskriminierung, wegen der Religion. Das sagt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.
Ja, und hier stecken so ein paar kleine Feinheiten in dem Fall. Wie hat denn das BAG entschieden?
Das BAG hat entschieden, indem es der Klägerin Recht gab und sagte dann, gut, also die Diskriminierung wegen der Religion, Stichwort Tragen des muslimischen Kopftuchs, die ist hier gegeben. Deswegen muss auch eine Entschädigung nach dem AGG gezahlt werden. Und die Feinheiten, da werden wir ja gleich, Herr Krabbel, auch noch drauf kommen, die ergeben sich dann zum Beispiel schon mal daraus, dass es ja im AGG durchaus auch Möglichkeiten gibt, entsprechende berufliche Anforderungen, § 8 AGG sagt das ja, zu stellen und da auch in Anführungszeichen rechtmäßig zu Diskriminierung. Hier ging es um die Tätigkeit einer Luftsicherheitsassistentin und dann kommt auch noch, und da werden wir, glaube ich, ja gleich auch noch drauf eingehen, so ein wenig ins Spiel, dass dieses Unternehmen so in der Grauzone, untechnisch gesprochen, zwischen dem öffentlichen Bereich und dem privaten Bereich, nämlich als sogenannte Berliner mit hoheitlichen Aufgaben tätig war oder ist noch.
Ja, und genau da wird es ja letztlich auch spannend. Vielleicht zur Einordnung, zur Klarstellung, welche Arbeitsverhältnisse und welche Arbeitgeber vor allem müssen bei diesem Themenkomplex unterschieden werden.
Also ich denke, wir können gut drei Konstellationen unterscheiden. Einmal ist es der klassische öffentliche Dienst. Das sind die Beamten und Angestellten von Bund, Ländern und Kommunen. Da gibt es ein staatliches Neutralitätsgebot. Und das ergibt sich dann auch ganz häufig nochmal spezieller aus den Beamtengesetzen des Bundes und der Länder. Das ist so der erste große Bereich, übrigens ja auch der größte Bereich mit den meisten Arbeitnehmern in Deutschland, der öffentliche Bereich. Dann kommt der zweite Bereich, das sind die privaten Unternehmen, die aber hier, und das ist der Fall hier dieses Sicherheitsunternehmens als sogenannte Berliner staatliche Aufgaben wahrnehmen. Das heißt also, die sind selber nicht staatliche oder auch nicht staatlich kontrollierte Unternehmen, aber verwaltungsrechtlich wird das, also der Fachterminus ist Berliner, werden die mit staatlichen Aufgaben eben betreut. Und hier kann es, das ist der Fall auch, eben auch zu diesem staatlichen Neutralitätsgebot kommen. Deswegen, das kann da einstrahlen. Dann ist eben die Frage, wie weit reicht das? Und der dritte große Bereich ist die Privatwirtschaft. Da gibt es also dann gar nichts mehr mit staatlicher Nähe. Da ist es dann so, dass sich nur noch, in Anführungszeichen, nur noch die unternehmerische Freiheit, Artikel 12 Grundgesetz, und die Religionsfreiheit der Beschäftigten, Artikel 4 Grundgesetz, gegenüberstehen. Und da muss man dann, und da hat sich ja die Rechtsprechung bis hin zum EuGH sehr intensiv auch schon mit beschäftigt in den letzten Jahren, da muss man dann in einen relativ komplizierten Abwägungsprozess reingehen.
Ja, dann gehen wir die Grundlagen vielleicht noch ein bisschen weiter durch, um da tiefer einzusteigen. Ganz einfach und simpel gefragt, wann findet das AGG eigentlich Anwendung?
Simple Frage, simple Antwort. Das AGG findet überall Anwendung in der gesamten Privatwirtschaft und auch im öffentlichen Dienst. Also da gibt es die Beschäftigten und auch schon im Vorfeld die Bewerber. Das ist natürlich auch die Stellenausschreibung, des Bewerbungsverfahren. In § 7 AGG Absatz 1 steht drin, dass Beschäftigte nicht wegen der Religion, unter anderem wegen der Religion, diskriminiert, benachteiligt werden dürfen. Und das muslimische Kopftuch fällt da drunter. Das ist ein eindeutiges Zeichen einer religiösen Einstellung. Und dann ist das AGG, geht das AGG ja weiter. Auch hier in dem Fall ja dann noch, hat es eine Rolle gespielt in die Entschädigungs- und Schadenersatzansprüche in § 15 AGG.
Ja, dann vielleicht auch die relativ einfache Frage, aber ich befürchte, da gibt es eine differenzierte Antwort. Wann und wo darf denn das Tragen von religiösen Symbolen untersagt werden und welche Begründung liegt dem Ganzen zugrunde?
Nochmal vielleicht zu diesem Fall zurückzukommen. Es gibt den schon erwähnten § 8 Absatz 1 AGG. Da kann ich also von diesem Benachteiligungsgebot und ja gesprochen etwas abrücken, Verbot etwas abrücken, wenn ich wesentliche und entscheidende berufliche Anforderungen habe. Das ist aber eine hohe Hürde. Das gilt auch natürlich in der gesamten Privatwirtschaft. Sowas kann sein wie Arbeitsschutz oder Hygiene können solche Gründe sein, aber auch zum Beispiel Unfallgefahren. Und ein weiterer Grund, und das ist interessant, das hat sich in der Rechtsprechung des EuGH auch in den letzten Jahren klar herauskristallisiert, kann auch ein sogenanntes Neutralitätskonzept des Unternehmens sein. Das muss allerdings umfassend sein, das muss auch konsequent umgesetzt werden und vor allen Dingen eben auch rein abstrakte Befürchtungen, zum Beispiel also Kundenreaktion, wird dann häufig gesagt, nicht muslimische Kopftuch, das wirkt abschreckend auf unsere Kunden. Da sagt die Rechtsprechung, das genügt nämlich nicht und auch übrigens nicht irgendwelche Kundenwünsche.
Wir sprechen oft über das Kopftuch, gelegentlich ist auch von dem berühmten Kreuz die Rede. Über welche Symbole sprechen wir da noch?
Ja, richtig. Wir sprechen über das Kopftuch ganz, ganz häufig. Aber Herr Grabel, Sie haben, denke ich, recht, was Sie ja jetzt hier mit der Frage auch sagen. Es gibt ja ganz viele religiöse Symbole und die fallen da alle darunter. Es gibt das islamische Kopftuch, selbstverständlich. Es gibt aber auch das christliche Kreuz an einer Halskette. Es gibt als Zeichen jüdischen Glaubens, das ist die Kopfbedeckung, die Kippa. Es gibt aus dem indischen Bereich kommen den Turban der Sikhs. Es gibt politische Buttons, Abzeichen, alles möglich. Es gibt T-Shirts mit Aufzeichnungen. Es gibt auch, und das ist interessant, Laptops, nicht? Da haben so ein Aufkleber drauf, da sitzen die Leute dann im Meeting, klappen den auf und das Gegenüber muss dann ständig, in Anführungszeichen, muss auf den Aufkleber schauen, der möglicherweise eine religiöse oder politische Botschaft enthält. Wichtig ist eben, wenn es hier ein Neutralitätsgebot geben soll im Unternehmen, was ja nach der Rechtsprechung zulässig ist, dann muss das alles umfassen. Und das ist dann eben wirklich alles, meint auch alles, nicht selektiv, zum Beispiel das Kreuz verbieten und die Kopftücher erlauben oder umgekehrt, das geht alles eben nicht. Es muss alles gleich behandelt werden.
Ja, und letztlich stellt sich genau diese Frage, ist ein Neutralitätsgebot dann auch außerhalb staatlicher Institutionen bzw. Berliner, in unserem Fall hier vielleicht denkbar? Also kann man da im privaten Unternehmen drüber nachdenken und das Ganze etablieren?
Ja, das ist denkbar. Wichtig ist hier, dass sich das auf zwei Ebenen abspielt im Moment noch. Und das wird sich auch nicht ändern. Einmal auf der europarechtlichen Ebene, die natürlich vom EuGH, vom Europäischen Gerichtshof dominiert wird. Der EuGH hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass es ein solches Neutralitätsgebot, dass es zulässig ist, ein sogenanntes Neutralitätskonzept. Das heißt also, dass der private Arbeitgeber sagt, ich möchte keine, aber auch wirklich keine religiösen politischen Symbole am Arbeitsplatz haben. Da sagt der EuGH, da kann sich das Unternehmen auf die unternehmerische Freiheit berufen. Das Bundesarbeitsgericht, ich will nicht sagen, ist da ein bisschen liberaler, aber geht ein bisschen anders daran, sagt nämlich, betont auch, das sagt an sich auch der EuGH, das BAG betont es nochmal, sagt dieses Neutralitätsgebot, das darf aber keine bloße Formalie eben sein. Es muss also schon ein unternehmerisches Bedürfnis auch geben, dieses Neutralitätsgebot umzusetzen. Ich darf das also nicht so als Spaß an der Freude machen. Und, das hatte ich auch schon mal gesagt, es muss konsequent, systematisch und für alle politischen, philosophischen, religiösen Zeichen angewendet werden, unabhängig übrigens auch von der Größe und Auffälligkeit.
Ja, und so ein Gebot, Konzept, wie auch immer man das nennen mag, hat natürlich ein bisschen was für sich. Sie haben schon einige Dinge genannt, aber welche Anforderungen im Speziellen muss ein formuliertes Neutralitätskonzept im Unternehmen erfüllen und wie konsequent kann man das dann durchhalten?
Der Ansatz ist häufig der, und da ist dann jetzt die deutsche Brille hilfreich, dass man das nochmal auch aus dem betriebsverfassungsrechtlichen Winkel aus denkt. Da kann es ja so etwas geben wie eine verbindliche Kleiderordnung. Da kann ja so ein Konzept ein Teil davon sein im Unternehmen. Das wäre dann möglicherweise oder sehr wahrscheinlich ein Fall der Mitbestimmung des Betriebsrats nach § 87 Absatz 1 Nummer 1 BetrVG, Ordnung des Betriebs. Wie gesagt, es muss unterschiedslos alle Überzeugungen, Religionen, Weltanschauungen erfassen. Es muss strikt und ausnahmslos auch durchgesetzt werden. Und das ist in dem Sinne dann auch genau die Handlungsempfehlung. Man muss sich dann eben überlegen, kann man das wirklich flächendeckend umsetzen? Kann man das so konsequent umsetzen? Deswegen greifen viele Unternehmen, das ist wieder die betriebsverfassungsrechtliche Herangehensweise, zum Beispiel in eine Betrieb oder machen eine Betriebsvereinbarung, schließen eine Betriebsvereinbarung mit ihrem Betriebsrat, um solche Konzepte zum Beispiel im Rahmen einer Kleiderordnung umzusetzen.
Ja, und vorhin ist schon das Stichwort Kundenkontakt gefallen. Inwiefern ist es denn wichtig, ob Kundenkontakt mit dem Mitarbeiter besteht, wenn das äußere Erscheinungsbild erstmal im Allgemeinen eingeschränkt werden soll? Und da vielleicht die Zusatzfrage, ist der Druck von außen, ist das ein überzeugendes Argument? Kann das ein überzeugendes Argument überhaupt sein?
Ja, es ist so, Herr Krabbel, und das sagen Sie auch ganz zu Recht, man denkt vielleicht erstmal, der Druck von außen, der muss doch entscheidend sein. Das ist auch in den Fällen immer wieder gesagt worden. Die Rechtsprechung ist da sehr zurückhaltend. Sie sagt zwar einerseits, nun gut, der Kundenkontakt kann ein zentrales Kriterium sein, um ein solches Neutralitätskonzept umzusetzen. Also wenn zum Beispiel oder vor allen Dingen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unternehmen nach außen repräsentieren, da möchte man einen bestimmten Eindruck erzeugen und da sind die Gerichte auch offen dafür. Und dann andererseits, das ist sozusagen die andere Seite der Medaille, bei reinen Innendiensttätigkeiten, Backoffice, ohne Kundenkontakt, ohne Außenkontakt, da wird man da sich schwer tun mit einem solchen Konzept, das rechtlich zu Recht fertigen. Da wird in den vielen Fällen die Religionsfreiheit zum Beispiel oder die politische Betätigungsfreiheit des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin überwiegen. Das heißt also, man muss sich dann eben wirklich darauf einlassen, auf die Prüfung, wenn ein Neutralitätsgebot gelten soll, haben die Mitarbeiter Kundenkontakt und ist es wirklich in dem Sinne dann ein zentrales betriebliches Bedürfnis oder ein zentrales geschäftliches Bedürfnis des Unternehmens.
Ja, und ein weiterer Punkt, den Sie angesprochen haben, das war das Grundgesetz. Dann gehen wir nochmal ans Eingemachte zum Schluss. Welche Argumente stehen sich denn gegenüber, wenn es um ein Verbot von nicht nur religiösen, sondern auch weltanschaulichen und politischen Symbolen geht? Welche Rolle spielt dabei das Grundgesetz?
Da fühle ich mich, Herr Krabbel, öfters mal erinnert an meine ungeliebten verfassungsrechtlichen Vorlesungen im Studium. Das ist nämlich dieser klassische, bei den Verfassungsrechtlern ja so beliebte Balanceakt, der dann da immer stattfindet. Artikel 4 Grundgesetz schützt ja die Religions- und Bekenntnisfreiheit natürlich auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dann dem entgegen kann stehen oder zumindest in der Abwägung muss dann eingestellt werden, der Artikel 12 Grundgesetz, der die Berufsfreiheit, unternehmerische Freiheit der Arbeitgeberin schützt. Das ist also das, was da gegeneinander, was die Grundrechte gegeneinander abgewogen werden müssen. Und das Bundesarbeitsgericht sagt das häufig eben so, dass gesagt wird, die Religionsfreiheit, die darf man eben nur einschränken, wenn konkrete betriebliche Störungen da drohen und die abstrakte Sorge vor Konflikten, die reicht dann eben nicht.
Jetzt muss ich Ihnen mal widersprechen. Ich finde, im Studium war doch gerade der verfassungsrechtliche Teil, die verfassungsrechtlichen Vorlesungen, das war noch eigentlich der spannendste Teil, finde ich, im Studium. Nichtsdestotrotz, Sie haben sich ja bewusst dann auch für den Zivilrechtsweg, für das Arbeitsrecht entschieden. Vielleicht ganz zum Schluss, Was sagt denn die Rechtsprechung? Welche Grundsatzentscheidung muss man hier bei diesem Thema im Blick haben?
Ich denke, es sind drei wichtige Stränge der Rechtsprechung, die sich entwickelt haben über die Jahre hinweg, auch schon seit über 10 Jahren, kann man sagen. Also die EuGH-Rechtsprechung, das geht ja los um das Jahr 2017 herum. Das sind diese berüchtigten oder berühmten Entscheidungen G4S oder G4S oder Wabe. Da wird gesagt, dass das private Neutralitätsgebot grundsätzlich eben erlaubt ist. Also grundsätzlich, sage ich, sagte EuGH ein bisschen plastisch formuliert, Kopftücher am Arbeitsplatz darf man verbieten. Und dann gibt es einen weiteren wichtigen Strang, natürlich auch für uns in Deutschland hier wichtig. Das Bundesverfassungsgericht hat ja den berühmten Kopftuch-Römisch-3-Beschluss gefasst im Jahre 2020 und da gesagt, dass Rechtsreferendarinnen im Gerichtssaal ein Kopftuchverbot bzw. ein Neutralitätsgebot, staatlicher Kernbereich, einhalten müssen. Also da sind die Kopftücher nicht erlaubt. Und dann drittens, gar nicht so jetzt auf der kleinsten Ebene, aber eben auch wichtig, Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, meiner Meinung nach das Urteil, was wir hier heute besprochen haben, das ist ein wichtiger Punkt und das setzt das auch zentral nochmal dar, wie die Rechtsprechung sich auf der arbeitsrechtlichen Ebene positioniert.
Wunderbar, dann haben wir vielleicht so ein bisschen Ruhe reingebracht wieder in die Diskussion. Ich danke für die Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.